SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Lies, aber nicht hier. Der Koran soll in Fußgängerzonen des Kantons Zürich durch den umstrittenen Verein nicht mehr verteilt werden. Eine Maßnahme gegen Radikalisierung. Genau lesen nützt hier nichts. Im Abstimmungsbüchlein zum Energiegesetz fehlt eine Information. Eine zu den Kosten bei der Annahme des Gesetzes. Wählt mich, rufen Marine Le Pen und Emmanuel Macron der Wählerschaft zu. Wir wollen wissen, wer sie hört. Im konservativen Elsass und in der Universitätsstadt Toulouse. Und vom Militärdienstverweigerer im Gefängnis zum Helfer auf dem Feld. Der Zivildienst wird immer beliebter, doch das gefällt nicht allen. Mit der Geschichte des Zivildienstes beschäftigt sich ein neues Buch und wir uns im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Die bärtigen Männer, die den Koran kostenlos verteilen an Ständen mit dem Aufruf «Lies», seit etwa 5 Jahren tauchen sie in Schweizer Städten auf. Man geht von etwa 100 Koranverteilern aus. Darunter sind offenbar auch Dschihadisten und Leute aus dem Umfeld der Winterthurer An-Nur-Moschee. Vielen Bürgern und Stadtverwaltungen ist die Koranverteilaktion «Lies» ein Dorn im Auge. In Deutschland ist die Gruppierung sogar verboten. Doch bei uns Verbote durchzusetzen ist schwierig, auch wegen der Meinungsäußerungs- und Religionsfreiheit. Der Kanton Zürich will die Verteilaktion «Lies» jetzt nicht mehr zulassen und empfiehlt den Zürcher Gemeinden, solche Gesuche für Standaktionen abzulehnen. Raphael von Matz, wie begründen die Zürcher Behörden diesen Schritt?
Sicherheitsdirektor Mario Fehr begründet die Aktion damit, dass eben diese Standaktionen «Lies» eigentlich nur Vorwand sei. Es gehe gar nicht um den Koran, sondern es gehe in erster Linie darum, terroristische Propaganda zu verbreiten, Leute für fundamentalistische Zwecke, also den Heiligen Krieg, anzuwerben. Das sind verbotene Tätigkeiten und damit widerspricht der Zweck dieser Aktionen dem öffentlichen Interessen. Es gäbe also eigentlich keinen Grund, den öffentlichen Grund und Boden dafür bereitzustellen. Koran verteilen an sich sei schon zulässig, aber nicht, wenn man einen solchen fundamentalistischen Hintergrund hat.
Wie ist denn das in den anderen Kantonen? Sind da die Verteilaktionen von «Lies» unbestritten?
Der Kanton Zürich begeht hier einen Weg, wie ihn andere Gemeinden auch schon begangen haben, nämlich diese Aktionen sind in der ganzen Schweiz umstritten. Nur ist es eben so, dass die Religions- und Meinungsäußerungsfreiheit sehr hoch gehalten wird. Deshalb hat man an vielen Orten diese Aktionen bisher bewilligt. Ausnahme ist die Stadt Bruck im Kanton Aargau. Sie hat in der Vergangenheit eine solche Standaktion nicht bewilligt. Und gerade jüngst hat der Kanton Basel-Stadt eine Verordnung erlassen, die eben sagt, dass solche Aktionen künftig nicht mehr erlassen sollen werden dürfen.
Der Kanton Zürich will in Zukunft eben keine Bewilligungen mehr geben. Er geht aber noch ein Stück weiter und fordert ein nationales Verbot. Mit welchen Aussichten?
Ja, diese Aussichten sind noch ungewiss. Es ist tatsächlich so, dass der Kanton Zürich eben ein nationales Verbot fordert, weil er sagt, dass diese Menschen, die den Koran verteilen von der Aktion «Lies», dass die ja in verschiedenen Kantonen aktiv sind. Eine kantonale Regelung sei hier nur bedingt gültig und deshalb sei eine nationale Regelung am besten. Er ist hier in Übereinklang mit der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren. Hans-Jürg Käser, dessen Präsident, hat sich auch schon hinsichtlich eines Verbots geäußert. Der Schweizerische Nachrichtendienst des Bundes ist hingegen skeptisch, ob sich ein Verbot überhaupt umsetzen lasse. Mario Fehr, der Zürcher Sicherheitsdirektor, stützt seine Hoffnung jetzt auf das neue Nachrichtendienstgesetz, das im kommenden September in Kraft tritt. Und da wird es möglich sein, eine Organisation zu verbieten. Aber ich denke, politisch dürfte das noch einiges zu reden geben.
Vielen Dank, Raphael von Matt in Zürich. SRF Verkehrsinfo von 12.35 Uhr in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Basel zwischen Sempach und Zursee. Verkehrsbehinderungen wegen einer ungesicherten Unfallstelle. Und nun zur Nachrichtenübersicht mit Isabel Meissen.
In Großbritannien zeichnet sich bei den Kommunalwahlen ein klarer Sieg für die Konservativen von Premierministerin Theresa May ab. Laut Hochrechnungen verliert die oppositionelle Labour-Partei deutlich Stimmen, aber nicht so stark wie ursprünglich angenommen. Die rechtspopulistische UKIP-Partei kann beim aktuellen Stand der Ergebnisse keinen einzigen Sitz verbuchen. Die Kommunalwahlen finden in Wales, Schottland und Teilen Englands statt. Zu vergeben sind rund 5'000 Sitze. Zahlreiche Experten sehen die Wahl als Stimmungstest für die vorgezogene Parlamentswahl am 8. Juni. In Tschechien will Ministerpräsident Bohuslav Sobotka nun doch nicht zurücktreten. Er werde seine Demission nicht wie angekündigt Mitte Mai einreichen, sagte der Sozialdemokrat in Prag. Stattdessen werde er Präsident Miloš Zeman darum bitten, Finanzminister Andrej Babiš zu entlassen. Wegen Steuerbetrugsvorwürfen gegen Babiš hatte Sobotka ursprünglich den Rücktritt seiner gesamten Regierung angekündigt. Der Milliardär Babiš ist Chef der liberalpopulistischen ANO und Koalitionspartner von Sobotkas Sozialdemokraten. Das Bundesamt für Landwirtschaft muss die Umweltorganisation WWF an einem Überprüfungsverfahren von Pflanzenschutzmitteln teilnehmen lassen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Dem WWF dürfe das Verbandsbeschwerderecht nicht abgesprochen werden. Konkret geht es um die Überprüfung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Quinoclamin. Der WWF wollte sich als Partei an diesem Verfahren beteiligen, was das Bundesamt für Landwirtschaft abgelehnt hatte. Der Entscheid kann noch ans Bundesgericht weitergezogen werden. Das Risiko einer Immobilienblase, also einer Überbewertung von Immobilien, bleibt in der Schweiz hoch. Der Immobilienblasenindex der Grossbank UBS ist im ersten Quartal leicht angestiegen und liegt mit 1,39 Punkten weiter in der Risikozone. Ab 2 sprechen Experten von einer Blase. Der Grund, während die Preise von Eigenheimen leicht angestiegen sind, bleiben Einkommen und Mieten stabil, wie die UBS mitteilte. Leicht gedämpft wurde der Immobilienblasenindex durch die höhere Inflation. Die Konsumentenpreise stiegen gegenüber dem Vorquartal um 0,6%. Die 21 Schweizer Casinos haben im vergangenen Jahr zusammen 689 Millionen Franken Umsatz gemacht. Der Verband teilt weiter mit, dies sei ein Plus von 1,2% gegenüber dem Vorjahr. Die Erträge hätten damit stabilisiert werden können, nachdem sie zuvor einige Jahre lang kontinuierlich zurückgegangen seien. Laut Casinoverband kämpft das Schweizer Spielbankengeschäft weiterhin damit, dass Kundschaft abwandert, zum Beispiel in grenznahe Casinos im Ausland. Auch illegale Spielclubs sowie Internetcasinos würden den Schweizer Häusern Gelder in Millionenhöhe abziehen. Die Schweizer Casinos zahlen jährliche Abgaben an Kantone und AHV. Gut 80% der Aktionäre des Basler Agrochemiekonzerns Syngenta sind bereit, ihre Aktien an das chinesische Chemieunternehmen ChemChina abzutreten. Damit dürfte der Übernahme von Syngenta nichts mehr im Wege stehen. ChemChina hatte den Kaufpreis auf 43 Milliarden US-Dollar festgelegt. Bedenken von Wettbewerbsbehörden hatten die Übernahme immer wieder verzögert. In Indien hat das höchste Gericht des Landes die Todesstrafe für 4 Vergewaltiger bestätigt. Es geht um einen Fall aus dem Jahr 2012, der weltweit für Schlagzeilen gesorgt hatte. Eine indische Studentin war in einem Bus in Neu-Delhi von 6 Männern vergewaltigt worden. Die Frau starb im Spital an ihren Verletzungen. Der Anwalt von 2 der Verurteilten bestätigte nun, dass das Todesurteil der vorangegangenen Instanzen auch vom obersten Gericht Indiens gestützt werde. Zum Wetter. Am Nachmittag ist es sonnig und 18 bis 22 Grad warm. Morgen hat es viele Wolken. Gelegentlich regnet es. Im Westen ist es häufig nass. Die Temperaturen erreichen etwa 15 Grad. In den Föhngebieten gibt es knapp 20 Grad.
Dass das Abstimmungsbüchlein des Bundesrates nicht alle wesentlichen Fakten enthält, dieser Vorwurf wird immer wieder laut. Auch diesmal bei der Abstimmung über die Energiestrategie 2050 fehlen Informationen in der offiziellen Schrift des Bundesrates in einem wesentlichen Punkt. Es geht um finanzielle Folgen, die ein Jahr am übernächsten Wochenende hätte. Aus dem Bundeshaus, Philipp Burkhardt.
Nur 40 Franken pro Jahr werde ein Haushalt mehr bezahlen müssen mit dem geplanten Netzzuschlag in der Energiestrategie zur Förderung von erneuerbaren Energien. Das verspricht der Bundesrat im Abstimmungsbüchlein. Bei der offiziellen Medienkonferenz zur Abstimmung hat Bundespräsidentin Doris Leuthard nachgedoppelt.
Wir meinen mit dem Netzzuschlag, der 40 Franken pro Jahr für einen Haushalt mit 4 Personen ausmacht, ist das also zumutbar.
Was das Abstimmungsbüchlein aber nicht sagt, dem Bundesamt für Energie liegt eine Untersuchung vor, die es beim deutschen Beratungsunternehmen Consentec in Auftrag gegeben und am 25. März auf den neuesten Stand hat bringen lassen. Dieser rechnet aus, welche Kosten die Entwicklung des Stromnetzes in den kommenden Jahren verursacht. Die Untersuchung zeigt, mit dem ersten Maßnahmenpaket der Energiestrategie wird die Belastung für Privathaushalte größer. Christian Linke, einer der Studienautoren.
Das wird zu einer Zunahme der Kosten für Haushalte führen. Die würde unserer Einschätzung nach so zwischen 40 und etwa 65 Franken liegen.
Noch einmal bis zu 65 Franken mehr im Jahr 2035. Die Zusatzkosten für einen 4-Personen-Haushalt wären damit mehr als doppelt so hoch, wie vom Bundesrat behauptet. Das hänge vor allem damit zusammen, dass die Verteilnetze stärker ausgebaut werden müssten, sagt Studienautor Linke, da die geförderten Energieformen wie Sonne und Wind dezentral produziert werden. Auch die intelligenten Stromzähler, die der Bundesrat für jeden Haushalt zur Pflicht erklären will, gehen ins Tuch. Innerhalb von 7 Jahren müssten sie überall installiert sein, wie aus einem Verordnungsentwurf hervorgeht. Der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen VSE schreibt dazu in seiner noch unveröffentlichten Stellungnahme:
Die direkten Mehrkosten dieser Vorgabe dürften sich auf über 1 Milliarde Franken belaufen.
Der VSE, der eigentlich für die Energiestrategie ist, lehnt die geplante Umsetzung innerhalb von 7 Jahren deshalb ab. Noch in einem anderen Punkt unterschlägt das Abstimmungsbüchlein wesentliche Konsequenzen der Energiestrategie. Gebäudebesitzer könnten künftig deutlich höhere Steuerabzüge für energetische Sanierungen geltend machen. Auf Anfrage von Radio SRF schreibt die Eidgenössische Steuerverwaltung, diese Maßnahme würde gemäß Schätzungen zu Steuerausfällen bei Bund und Kantonen zwischen 120 und 240 Millionen Franken pro Jahr führen. Weshalb wird all dies der Stimmbürgerin, dem Stimmbürger, nicht gesagt? Die zusätzlichen Netzkosten seien nicht Teil der Abstimmungsvorlage, erklärt die Sprecherin des Bundesamtes für Energie, Marianne Zünd. Komme dazu, dass man die Kosten gegenüber dem Parlament offengelegt habe.
In der Botschaft zum ersten Maßnahmenpaket hat der Bundesrat sehr wohl die Kosten aufgelistet, die im Rahmen der nötigen Netzentwicklung anfallen könnten. Das sind volkswirtschaftliche Kosten, das sind also nicht Kosten, die der Konsument eins zu eins direkt bezahlt.
Nur ein Teil davon werde effektiv auf die Konsumenten überwälzt, sagt Zünd. Zu den erwarteten Steuerausfällen meint die Sprecherin, man könne nicht voraussagen, welche Hausbesitzer tatsächlich davon Gebrauch machen würden.
Darum sind dort Aussagen dazu wirklich sehr, sehr schwierig zu machen. Und in den Abstimmungserläuterungen muss man sich halt immer beschränken und priorisieren.
Ob die Priorisierungen im Abstimmungsbüchlein überzeugen, das können die Stimmberechtigten am 21. Mai entscheiden.
So geht es im Rendezvous weiter. Bei den letzten Präsidentschaftswahlen in Frankreich klang es ähnlich. Alles, nur nicht wieder Sarkozy. Jetzt heißt es alles, nur nicht Marine Le Pen. Wenn Indios in Brasilien Motorräder fahren und Handys brauchen, verspielen sie ihren Anspruch auf eigenes Land, finden einige weiße brasilianische Bauern. Ein Konflikt im Amazonas reißt alte Wunden auf. Und wissen Sie, was 12 in der Fußballwelt ist?
Anfangs mussten wir noch erklären, zum Beispiel, wenn wir mit einem Fußballer geredet haben, was 12 eigentlich ist. Und jetzt müssen wir das niemandem mehr erklären. Also 12 ist zum Begriff geworden in der Fußballwelt.
Sagt der Chefredaktor der Fußballzeitung und verrät kurz vor eins, wie sich das Blatt seit 10 Jahren auf dem Markt behauptet. Diesen Sonntag um 20 Uhr steht fest, wer die Geschicke Frankreichs lenken wird. Der Favorit, der parteilose Emmanuel Macron, oder die erste Präsidentin Marine Le Pen vom Front National. Quasi um 11:55 vor der Stichwahl nehmen wir noch in 2 Regionen den Puls. Zuerst im konservativen Elsass, wo der Front National seit Jahren sehr stark ist. Hier landete der Front National mit Marine Le Pen in vielen Gemeinden an erster Stelle. Etwas anders ist das Bild in den Gemeinden direkt an der Schweizer Grenze. Da, wo viele Grenzgänger leben, überzeugt die Abschottungspolitik von Le Pen nicht ganz so viele. Marlene Sandra.
Später Nachmittag am Grenzübergang Basel-Saint-Louis. Feierabend für viele Grenzgänger. Hier an der Grenze profitiere man von Europa, sagt ein Mann, der gerade von der Arbeit kommt. das stimmt, sagt ein anderer Mann. Hier in Grenznähe sei man international eingestellt.
La région est beaucoup plus internationale ici. On est plus en contact avec le monde étranger et par conséquent on accepte mieux les autres.
Man sei mehr in Kontakt mit dem Ausland und darum offener. Und die Menschen haben hier mehr Arbeit als in anderen französischen Regionen. In den französischen Gemeinden direkt an der Schweizer Grenze bei Basel lag Marine Le Pen in der ersten Wahlrunde nur auf Platz 3, hinter dem konservativen François Fillon und dem linksliberalen Emmanuel Macron. Dennoch, sagt eine Frau, die zu Fuß die Grenze Richtung Saint-Louis passiert. Auch hier in Saint-Louis gewinne der Front National an Kraft.
Eh bien, le Front National, il monte.
Schuld daran sei die Angst, vor allem auf dem Land. In seinem Dorf fürchte man sich vor Ausländern und fürchte um die elsässische Identität, sagt ein älterer Passant.
La crainte de l'étranger, le fait d'être dépossédé d'une certaine Identité alsacienne, oui, il y a tout ça.
Auch Grenzgänger in seinem Dorf würden für Marine Le Pen stimmen. Ein paar Kilometer weiter in Saint-Louis selber schüttelt Jean-Luc Johannec den Kopf. Für den Präsidenten der Grenzgängervereinigung macht es keinen Sinn, dass man als Grenzgänger Front National wählt.
Ich als Grenzgänger, wenn ich wirklich überzeugt war, dass das, was Marine Le Pen machen und will machen, dass das gut ist, wenn ich als Vegetarisch in einem Schlachthof arbeite.
Denn die Grenzgänger profitierten von Europa und von der europäischen Gesetzgebung, so Johannec. Er verstehe die Leute aber ein Stück weit. Sie wählten so, weil sie wütend und frustriert seien. In Frankreich zahle man immer mehr Steuern und Sozialleistungen, immer mehr Menschen seien verschuldet und fühlten sich alleingelassen.
Heute kommt einfach der ganze Frust zurück. Die Leute Deutsch geredet, die einfach rauskutzen, was sie jahrelang geschluckt haben.
Frankreich brauche Politikerinnen und Politiker, die die Probleme endlich anpacken, sagt Jean-Luc Johannec. Zurück an der Grenze Basel-Saint-Louis. Die Politiker hätten das größte Problem nicht gelöst, sagt ein junger Grenzgänger.
Ils ont jamais réussi à résoudre les problèmes. Le plus gros problème, c'est le chômage, quoi, avec pas loin de 10 millions de chômeurs en France, hein, ce qui est très très grave, quoi.
Frankreich hat nicht 10 Millionen Arbeitslose, sondern 10%. Das sind gut 3 Millionen. Dennoch schlimm, sagt der junge Mann. Am Sonntag werde er nicht wählen, wie viele andere. Sie würde wählen, es sei wichtig, sagt eine Frau. Wen wisse sie aber noch nicht, wie die Hälfte der Französinnen und Franzosen.
La moitié des Français ne sait pas quoi voter. Ils disent entre la peste et le choléra, on sait pas quoi prendre.
In der Entscheidung zwischen Pest und Cholera wisse man nicht, was nehmen.
Wen wählen? Dieses Gefühl der Ratlosigkeit haben auch die Menschen in Toulouse. Viele in der Stadt im Südwesten des Landes wollen Marine Le Pen verhindern. Emmanuel Macron dürfte das Rennen machen. Aber die Menschen wählen Macron nicht aus Überzeugung. Er sei nur das kleinere Übel. Die Reportage von Patrick Mühlhauser zeigt die Frustration in Toulouse.
Merci, Monsieur.
Ein Kiosk im Zentrum der Ville Rose, so wird Toulouse genannt, wegen der vielen Backsteinhäuser. Die Zeitungen verkaufen sich wie warme Brötchen. Le Pen, la stratégie du mensonge, die Lügenstrategie, titelt die Zeitung Le Monde heute. Und Macron Archifavorit, Macron Topfavorit, doppelt Le Figaro nach. Wer die Präsidentschaftswahl gewinnt, scheint auch vielen Toulousiens spätestens nach dem Fernsehduell Mitte Woche klar zu sein. Der aggressive Fernsehauftritt von Marine Le Pen hat diese beiden Zeitungskäuferinnen genervt, ja schockiert.
C'est un débat qui marque le refus de débattre et qui, à mon avis, est à l'opposé de ce que j'entends par démocratie.
Ils n'ont fait que se reprocher des choses, ils n'ont rien dit de concret sur ce qu'ils allaient faire. C'était vraiment pas à la hauteur de futur président de la République.
Das sei keine Debatte gewesen, bloß Vorwürfe, unwürdig für das Präsidentschaftsamt. Das findet zwar auch dieser ältere Herr, trotzdem werde er Marine Le Pen wählen.
Je pense que le programme de Marine Le Pen est tout à fait bon. J'ai voté Marine Le Pen au premier tour. Mon choix est fait depuis longtemps, bien sûr.
Ein anderer Zeitungskäufer hatte Mélenchon gewählt. Der linke Kandidat erzielte in Toulouse das beste Resultat. Nun werde er seine Stimme Macron geben.
Ich vote toujours à gauche, donc Macron, c'est pas forcément. Non, mais enfin, bon, il y a des moments où il faut. Il n'y a pas d'hésitation à avoir.
Macron sei für ihn keine gute Alternative. Aber es gebe Momente im Leben, da dürfe man nicht zögern, sagt er. Sans hésitation titelt heute auch die Lokalzeitung La Dépêche. Le Pen würde Frankreich Abschottung, Schulden und Arbeitslose bringen, schreibt der Chefredaktor. Worte, die in der Wirtschaftsmetropole Toulouse auf fruchtbaren Boden stoßen. Allein die Flugzeugindustrie beschäftigt hier rund 35.000 Leute.
Deux baguettes, s'il vous plaît.
Deux baguettes.
Nicht weit vom Kiosk entfernt steht die Bäckerei von Maite Mingo. Der Staat beute die kleinen Geschäftsleute aus, sagt die 65-Jährige. Das sei der wahre Grund für die Arbeitslosigkeit. Personal könne sie sich nicht leisten.
Il y a trop de charges. L'État nous ponctionne un peu trop. On n'attend rien des politiques. Ils sont tous pareils.
Sie habe das Vertrauen in die Politiker verloren. Viele gehen deshalb gar nicht wählen. Wie diese Kundin.
J'en ai ras-le-bol. Ils promettent, et après, une fois qu'ils sont au pouvoir, et tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir et l'argent.
Es gehe nur um Geld und Macht. In Toulouse herrscht schon vor der Wahl Katerstimmung. Ein junger Jurist, der auf seine aufgewärmte Pizza wartet, hat im ersten Wahlgang Mélenchon gewählt.
Et que je vais faire comme tout le monde, aller voter pour stopper Marine Le Pen, sans conviction aucune. Mais je m'apprête à sortir dans la rue pour le combattre en même temps.
Um Marine Le Pen zu verhindern, werde er Emmanuel Macron wählen. Und dann, sagt der junge Mann, sei er bereit, auf die Straße zu gehen, um gegen die liberalen Gedanken von Macron zu demonstrieren. Frankreich scheint unruhigen Zeiten entgegenzugehen.
Ureinwohner verlieren ihr Land. Immer wieder. Zum Beispiel in Brasilien. Oft vertreiben brasilianische Bauern die Indios aus ihren Schutzgebieten. Doch diesmal lief es anders. Die Indigenen wollten ihre verlorenen Gebiete zurückholen, mit Gewalt. Wie das endete, erzählt uns Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Oft finden die Auseinandersetzungen zwischen Indios und Bauern tief im Urwald statt. Sie bleiben dann auch für das Auge des Gesetzes unsichtbar. Doch vom Gemetzel in der Kleinstadt Viana gab es Videoaufnahmen aus Mobiltelefonen. Sofort war es ein Fall fürs Fernsehen, für die breite Öffentlichkeit.
E a violência também tomou conta do interior do Maranhão. Fazendeiros e índios.
13 Verletzte, verkündete die Moderatorin des Fernsehsenders Globo. Ein Indio hat einen Steckschuss, außerdem wurden ihm beide Hände abgehackt.
Um índio foi baleado e olha que barbárie, teve as mãos amputadas.
Die Tagesschau liefert gleich noch die Hintergründe des Konflikts. Das Volk der Gamela lebt schon ewig im Hinterland des Bundesstaates Maranhão. Jetzt sind es noch 50 Familien, zusammengepfercht auf 5 Quadratkilometern. Aber heute fordern die Gamela 140 Quadratkilometer Land zurück, das ihnen in der Kolonialzeit die Krone geschenkt hatte und das ihnen längst von nicht-indigenen Bauern abgenommen worden ist. Zu den schweren Zusammenstößen ist es gekommen, als dieser Tage 60 bewaffnete Indios auf einem Bauernhof aufmarschierten und diesen für zurückerobert erklärten. Dann kreuzten um die 200 ebenfalls bewaffnete Farmer auf und gingen auf die Indigenen los. Entfesselte Gewalt während Stunden, über ein Dutzend zum Teil schwer Verletzte und Einsatzkräfte der Bundespolizei, die erst Stunden nach den Vorfällen eintrafen. Es sei nicht gerecht, dass die Indianer sie vertreiben wollten, sagt ein Bauer. Würden die Invasoren enteignet, so hätten sie Anspruch auf Entschädigung. Aber es fehle ihnen jegliches Unrechtsbewusstsein und Verständnis für die Ansprüche des Gamela-Volkes, sagt der Anthropologe Adelino Mendes.
O brasileiro tem uma ideia de que a indianidade se perde com o uso da calça, com o uso do celular, com o uso da roupa. Então nós não podemos ser parentes do nosso avô.
Sobald die Indios Autos und Motorräder haben, sobald sie lange Hosen tragen und Mobiltelefone benutzen, so verspielen sie für viele in Brasilien ihre ethnische Zugehörigkeit und damit ihre Ansprüche auf eigenes Land. Dass der Zwist aber so weit eskalierte, hat auch mit der Indianerschutzbehörde zu tun, die die Landrückforderung des Gamela-Volkes seit 3 Jahren schubladisiert hält. Aber die Indianerschutzbürokraten haben ihre eigenen Probleme. Die Regierung von Staatspräsident Michel Temer spart heftig und streicht die Mittel zum Schutz der Urbevölkerung auf die Hälfte zusammen. Daher fehlt es an Personal und Geld für die Protektion der Indigenen, ihrer Territorien und Forderungen. Die einflussreiche Lobby der Landwirtschaft, die im Parlament mit 100 Abgeordneten und Senatoren vertreten ist, frohlockt sowieso. Der Präsident braucht ihre Stimmen für eine unpopuläre Rentenreform und hat dafür ein höchst umstrittenes Gesetzesprojekt vorbereitet. Es geht darum, 5 Naturschutzgebiete und Reservate um 1/3 zu verkleinern. 10.000 Quadratkilometer Urwald in den südlichen Ausläufern des Amazonasbeckens sollen so für die Landwirtschaft freigemacht werden. Während der weltweite Hunger auf Rindfleisch und Futtermittel wie Mais und Sojabohnen die Kassen der Bauern füllt, brechen für die Schwachen schlechte Zeiten an in Brasilien, für die Indigenen und die Urwälder, in denen sie leben.
Der 12. Mann. Damit ist das Publikum im Fußballstadion gemeint, das treu zu seiner 11 steht. 12, so heißt deshalb auch ein Fußballmagazin in der Schweiz. Leserinnen und Leser hat es nicht so viele, dafür aber treue. Denn 12 wird 10 Jahre alt. Weshalb es überleben konnte, dieser Frage geht Klaus Bonanomi nach.
Vor 10 Jahren war Hakan Yakin einer der großen Stars im Schweizer Fußball.
Yakin war ein Zehner, ein Spielgestalter, ein Mann für den letzten Pass, vielleicht der beste seiner Art in der Schweiz,
schreibt das Fußballmagazin 12 in seiner neuesten Nummer. Es ist eine groß aufgemachte, 8-seitige Reportage, ein Besuch im Kunsthaus Zürich mit Hakan Yakin, dem Fußballkünstler von damals. Die Frage, die natürlich mitschwingt, gehören solche Fußballkünstlertypen heute ins Museum oder ist auch auf dem Fußballfeld noch Platz für sie? Der Chefredaktor von 12, Martin Memme-Sikora.
Ich glaube, es wird nach wie vor Spieler geben, die da aus der Reihe tanzen, aber sie werden wahnsinnig viel weniger. Früher hat es vielleicht in einer Liga gab es 3-4 solche Spieler. Jetzt kann man schauen, ob man noch einen solchen findet.
Das besondere Suchen, die Geschichte hinter dem Match-Telegramm, die Trouvaillen aus dem Archiv und die spannenden Interviewpartner, das wollte 12 von Anfang an.
Die Gründungsväter waren natürlich sehr fußballinteressierte Leute und die wollten endlich in der Schweiz auch das lesen können über Fußball, was sie interessiert. Das gab es nicht, also war die einzige Alternative, das Magazin selber zu machen, das sie gerne lesen würden. Und so wurde das auch gemacht.
Man findet in 12 sorgfältig gestaltete Porträts von Spielern und Trainern, ausführliche Hintergrundberichte bis hin zu mehr oder weniger Wissenswertem aus der Statistik. Oder hätten Sie das gewusst?
Jedes Endspiel im Europapokal der Meister zwischen 1978 und 1983 endete mit 1:0.
Heute sei 12 etabliert und werde auch bei den Clubs ernst genommen, sagt Sikora. Und auch bei den anderen Medien, wie Peter Birrer ergänzt, Fußballredaktor bei der Neuen Zürcher Zeitung.
Ja, wir haben oft Bezug genommen auf Geschichten und Reportagen, die in 12 erschienen sind. Und ich finde, dass 12 über die Jahre ein sehr konstant gutes Niveau gehalten hat. Ich spreche da von den Inhalten, aber nicht zuletzt auch vom Layout und vom Bildkonzept.
Viele Medien pflegen heute eine hintergründigere Art der Fußballberichterstattung als früher, so Birrer.
Wir sind im Online- und Fernsehzeitalter, gerade im Fußball. Und das heißt, dass man zwar auch in der Zeitung den Fußballmatch noch abbilden will und muss, aber weniger die reine Matchberichterstattung, also wer wann welches Tor wie erzielt hat.
Das könnte ein Problem sein für 12 oder auch eine Chance, meint Sikora. Weil die großen Clubs in der Schweiz und in Europa, vom FC Basel bis zu Real Madrid, immer stärker würden, seien Sympathie und Interesse für die Underdogs gewachsen, für die kleinen Clubs aus der Nähe. So schreibt 12 auch über den FC Thukken und Düdingen oder rollt in der neuesten Nummer die Geschichte des italienischen Migrantenclubs Esperia aus Bern auf, mit seinen heißblütigen Fans auf dem Lori-Fußballplatz, der im Volksmund San Siro heißt, sowie das Stadion in Mailand.
Das ist eine der beliebtesten Rubriken überhaupt. Diese Geschichten völlig abseits des grossen Fußballs, über die sonst niemand berichtet. Und da schlummern so viele so tolle Geschichten bei diesen Dorf- und Kleinvereinen, die muss man eigentlich ausgraben und da geht der Stoff auch nie aus.
Glaubt Sikora. Mit 5'000 Abonnenten ist 12 ein Nischenprodukt. Es arbeitet ohne starken Verlag im Rücken, es hat kein Geld für grosse Marketingkampagnen und zahlt tiefe Löhne. Und um Geld zu sparen, hat 12 seine Redaktionsräume in einem etwas heruntergekommenen Gewerbebau am Stadtrand von Zürich eingerichtet, in einer befristeten Zwischennutzung. Alle paar Jahre wieder wird gezügelt ins nächste Provisorium. Doch echte Fußballfans nehmen bekanntlich vieles in Kauf.
Klaus Bonanomi. 10 Jahre gibt es 12 und der Zivildienst ist doppelt so alt. Und da es eins ist, gibt es gleich das Tagesgespräch zur Erfolgsgeschichte des Zivildienstes mitsamt den strittigen Punkten. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Isabel Meissen.
Die Zürcher Sicherheitsdirektion will die Koranverteilaktion Lies unterbinden. Sie empfiehlt den Gemeinden, keine Bewilligungen für Standaktionen mehr zu erteilen, dies gestützt auf ein Rechtsgutachten. Lies steht unter dem Verdacht, Hassbotschaften zu verbreiten und Unterstützer für radikale islamistische Positionen zu rekrutieren. Bei den Kommunalwahlen in Großbritannien zeichnet sich ein klarer Sieg der Konservativen von Premierministerin Theresa May ab. Die oppositionelle Labour-Partei dürfte nach jetzigem Stand der Ergebnisse deutlich verlieren, wenn auch weniger stark als angenommen. Dieser Wahltag gilt als Stimmungstest für die vorgezogene Parlamentswahl am 8. Juni. In Tschechien will Ministerpräsident Sobotka nun doch nicht zurücktreten. Vielmehr wolle er den Präsidenten bitten, Finanzminister Babiš im Zusammenhang mit Steuerbetrugsvorwürfen zu entlassen. Babiš und Sobotka sind Koalitionspartner in der tschechischen Regierung.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.